Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Ihr habt euch offenbar nicht abhalten lassen, die noch gehört haben oder gelesen oder gesehen haben, wer heute Predigt haltet. Ich finde das noch schön. Ja, ich möchte euch zu Beginn etwas herausfordern und euch eine Frage stellen. Und zwar, was kannst du gut? Worin bist du gut? Was macht dich im positiven Sinn aus? Wo sind deine Stärken? Worauf bist du stolz? Ich überlasse euch einen Moment euren Gedanken. Die sogenannte Selbstqualifikation wird ja in Bewerbungsgesprächen heutzutage oder in Mitarbeitergesprächen sehr oft verwendet. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt ergangen ist, wenn ihr euch die Gedanken gemacht habt. Vielleicht war es euch peinlich, euch damit zu brüsten, was ihr gut könnt. Vielleicht seid ihr so erzogen worden, dass man das eben gerade nicht tut. Vielleicht haben die einen oder anderen auch entdeckt, dass sie gar nichts wissen, was ihre Stärken sind. Das allerdings wäre sehr schade, weil da würde wohl ein großes Potenzial brach liegen, das Frucht bringen könnte. Nun, in der heutigen Zeit genießen Wissen, Stärke und Reichtum einen sehr hohen Stellenwert und das Streben vieler Menschen ist danach ausgerichtet, Wissen, Stärke oder Reichtum oder am besten alles zusammen zu erlangen. Und wenn jemand so ein tiefiges Kerlchen ist, intelligent und fleißig zugleich, dann wird ihm ja oftmals auch eine Traumkarriere prophezeit, dann wird er es wohl zu etwas bringen. Und der Starke, das kann zum Beispiel ein Sportler oder eine Sportlerin sein, der ehrgeizig trainiert, vital und gesund bleibt, wird es vielleicht in seiner Sportdisziplin ganz an die Weltspitze schaffen und man wird zu ihm aufblicken, man wird ihn zumindest beneiden, weil er hat es geschafft. Oder das Einzelkind von reichen Eltern, das alles bekommt, was mit Geld zu bekommen ist, hegt vielleicht schon in jungen Jahren den Gedanken an das Riesenerbe, das ihm einmal zufallen wird. Ja, Wissen, Stärke, Reichtum, das sind doch Voraussetzungen, die eigentlich ein Leben gelingen lassen müssten. Die Verse, die der heutigen Predigt zugrunde liegen, finden wir in Jeremia 9, 22 bis 23. Wir lesen sie zusammen. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Autsch! Da scheint nun doch unserem Zeitgeist ganz erheblich zu widersprechen, nicht wahr? Und wenn man diese Verse so liest, dann könnte man sich auch schnell mal die Frage stellen, ja, ist es denn schlecht, intelligent zu sein? Oder was ist denn falsch daran, stark oder reich zu sein? Es ist nicht schlecht, weise oder wissend zu sein. Und ihr erinnert euch, was Salomo von Gott gewünscht hat seiner Zeit? Ja, richtig, dass er weise werde. Und der Herr hat ihn mit Weisheit gesegnet und beschenkt über die Maßen. Wir lesen im 1. Könige: Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und im Neuen Testament, im 1. Jakobus 1, Vers 5 lesen wir: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also es ist natürlich nichts Falsches daran, weise zu sein, Weisheit zu erlangen. Nein, im Gegenteil, die Bibel spricht ja sehr viel und sehr häufig über die Weisheit und stellt das als erstrebenswert dar. Nun, wie sieht es mit dem Reichtum aus? Und ich denke jetzt in erster Linie an den materiellen Reichtum. Nicht wahr? Hier sind wir schon weniger geneigt, den Reichtum als etwas Positives anzusehen, insbesondere dann, wenn wir nicht darüber verfügen. Doch wieder sehen wir bei König Salomo, dass Gott auch Reichtum schenkt. Und wir lesen: So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Also Reichtum an sich ist ja nicht unbiblisch. Wissen an sich ist nicht unbiblisch und Stärke an sich ist auch nicht unbiblisch. Nun, ihr denkt ja alle mit und ihr habt es natürlich längst erkannt. Es geht ja nicht um das Wissen an sich, es geht nicht um die Stärke an sich und es geht auch nicht um den Reichtum an sich, sondern es geht darum, was wir damit anstellen, wie wir damit umgehen, was wir damit tun oder was es mit uns tut. Und wenn uns Intelligenz oder Wissen zufällt, wenn wir stark oder reich sind, dann warnt uns Jeremia hier in diesen Versen davor, dass wir uns deswegen rühmen. Nun, das Wort rühmen, das wird im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr so häufig verwendet. Es bedeutet, die Vorzüge einer Person oder einer Sache nachdrücklich, überschwänglich, lobend hervorheben. Und sich rühmen bedeutet entsprechend auf etwas stolz sein, sich glücklich schätzen, etwas von sich behaupten zu können, etwas vorweisen zu können. Sich rühmen ist letztendlich ja nichts anderes als stolz sein. Stolz ist das Gefühl, das hervorgerufen oder zum Ausdruck gebracht wird, wenn man erfüllt ist von Selbstbewusstsein über einen Besitz oder einer Leistung. Und davor warnt uns das Gotteswort in Jeremia. Ich habe mir überlegt, woher kommt der Stolz denn überhaupt? Hängt es vielleicht mit der Prägung der Zeit zusammen, etwas leisten zu müssen, etwas leisten zu können? Hängt es mit einem falschen Wertesystem zusammen? Im Sinne, du bist nur etwas wert, wenn du etwas vorzeigen kannst, wenn du etwas vorzuweisen hast. Anerkennung in der Welt ist leistungsabhängig. Ich denke aber auch, Stolz hat damit zu tun, dass die Menschen davon ausgehen, dass sie alles selber bewerkstelligen können. Yes, we can. Erinnert ihr euch noch? Wir benötigen Gott nicht, wir schaffen das schon alleine, wir schaffen das auch ohne ihn. Und seht hier, genau das ist das unsägliche Problem, das die Menschheit seit jeher, seit dem Sündenfall begleitet. Zu meinen, dass es auch ohne Gott geht, dieser Irrglaube, zu meinen, dass es ohne Gott geht, das macht stolz. Gewiss, Weisheit, Stärke und Reichtum haben ihren Stellenwert und mögen einen gewissen Wert beim Start ins Leben haben, aber sie entscheiden letztendlich nicht darüber, ob mein Leben gelingt. Weil allzu schnell können sie verloren gehen, viel schneller als man denkt, und sein Leben darauf aufzubauen, das ist gefährlich und kann ganz schnell ins Verderben führen. Und wir schauen nochmals auf Salomo. Er, der von Gott über die Maßen weise und reich gesegnet war, hat sein Leben letztendlich doch verwirkt, weil er sich von Gott abgewandt hat. Und Darum ist dieses Gotteswort von Jeremia eine Mahnung an alle, die sich auf diese oder ähnliche Voraussetzung einlassen und verlassen. Auf Intelligenz, Ausbildung, Vitalität, Stärke, Gesundheit, soziale Stellung, Macht oder Besitz. Es ist eine Warnung, sich auf diese Dinge zu verlassen, sich etwas auf sie einzubilden, sich ihrer zu rühmen, darauf stolz zu sein. Aber dieses Mahnwort ist zugleich auch ein Gotteswort des Trostes für all diejenigen, die von alledem nicht so viel vorzuweisen haben. Ein Trost für Schwache, Arme, Kranke, Machtlose. In Jeremia 9 zeigt Gott ihnen, dass es auch für sie einen Grund zum Rühmen gibt. Und dieser Grund ist übrigens auch der einzig tragfähige Grund für die Weisen und die Starken und die Reichen, sich zu rühmen. Ja, es ist eigentlich überhaupt der einzige Grund, sich zu rühmen. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Dieses Klugsein hat mit Intelligenz nicht viel zu tun. Das können wir bereits bei Kindern antreffen, ja manchmal bei ihnen noch in größerem Maße als bei den Erwachsenen und den Gebildeten. Worum geht es bei diesem Klugsein? Es geht darum, dass wir erkennen, dass Gott der Herr ist. Es geht darum zu erkennen, woher meine Weisheit, meine Stärke und mein Reichtum kommen. Von ihm, dem unendlich großzügigen Geber Gott. Wisst ihr, dass es mir persönlich möglich war, eine Matura und nachher ein Hochschulstudium in Medizin zu absolvieren, das ist nicht mein Verdienst. Dass ich danach eine Weiterbildung durchlaufen und schließlich eine Praxis übernehmen konnte, das ist nicht mein Verdienst. Und dass ich finanziell einigermaßen gut dastehe, auch das ist nicht mein Verdienst. Und dass ich in der Gemeindeleitung mitarbeiten darf, hier vorne stehen und so sprechen darf, das ist nicht mein Verdienst. Das verdanke ich alles alleine Gott. Das verdanke ich ihm, weil er mir das alles zukommen lässt, weil er einen Plan mit meinem Leben hat. Und darauf brauche ich mir überhaupt nichts einzubilden. Ja, ich darf mich freuen darüber, dass mir das alles zufällt, aber ich brauche mir darauf überhaupt nichts einzubilden. Und darum, klug sein und Gott kennen bedeutet, zu wissen, woher alles kommt. Ein zweiter Punkt, klug sein und Gott kennen bedeutet auch, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu erkennen, wie wunderbar er alles geschaffen hat. Wie wunderbar er auch mich, auch dich geschaffen hat. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele, so der Psalmist im Psalm 139. Und ein dritter Punkt, klug sein und Gott kennen, geht damit weiter, dass man auf die Stimme seines Gewissens hört. Da lehrt uns Gott, was gut und was böse ist. Und die Bibel sagt uns in aller Klarheit, was Gott gefällt und was ihm missfällt. Und solches zu erkennen, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist das Wirken des Geistes. Es braucht keine übermäßige Intelligenz, die 10 Gebote zu verstehen. Es braucht nur die kluge Erkenntnis, dass Gott allein der Herr ist. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Ihn sollen wir über alle Dinge stellen, ihn sollen wir fürchten, lieben und ihm sollen wir vertrauen. Nun, wie gelange ich zu dieser Klugheit? Gott schenkt sie uns selbst, und zwar durch sein Wort. Wer diese Klugheit erlangen will, der bitte den Heiligen Geist, dass er ihm die Worte auftue, dass er verstehen darf, was Gott in seinem Wort zu ihm spricht. Dann wird er nämlich erkennen, dass Gott noch viel mehr ist als der Schöpfer und der Gesetzgeber, wobei diese Erkenntnis, dass Gott der Schöpfer und der Gesetzgeber ist, schon reichlich vom Klugsein zeugt. Aber Gott hat noch viel mehr für uns bereit. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Mit diesen Worten lässt uns Gott direkt in sein Herz blicken. Wenn wir das mit Hilfe des Heiligen Geistes verstehen dürfen, dann erkennen wir das schönste und größte Geheimnis Gottes. Was bedeutet es also, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden? Lasst uns versuchen, diese Worte ein bisschen aufzuschlüsseln. Erstens Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet Liebe, bedeutet Güte. Und Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, sie ist bedingungslos. Und sie gilt allen Menschen. Und er liebt uns einfach um unser Selbstwillen, einfach weil wir sind, wer wir sind. Er liebt uns, weil es uns gibt und er liebt uns, weil er uns ja schließlich geschaffen hat. Zu dieser Liebe können wir überhaupt nichts beitragen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist dafür, wir müssen auch nichts dazu beitragen, weil er uns einfach liebt. Und es ist diese Agape-Liebe, diese bedingungslose Liebe, die uns selbst dann noch liebt und die uns selbst dann noch liebt, wenn wir uns von Gott entfernen, wenn wir ihm den Rücken kehren, ja, ihn sogar verleugnen. Petrus durfte das auf herrliche Art und Weise erfahren. Gott lässt sich in seiner Liebe zu uns nicht beirren durch unsere Dummheit. Und wenn wir 1000 Schritte uns von Gott entfernen, so ist es immer nur ein einziger Schritt zurück in seine offenen Arme. Das bekommen wir auch im Gleichnis des verlorenen Sohnes so bildlich dargestellt und vor Augen geführt. So ist Gottes Liebe, so ist seine Barmherzigkeit. Zweitens, Recht üben. Recht üben bedeutet, das Gesetz durchzusetzen, ein Urteil zu fällen, zu richten. Und Gott hat seit jeher seinen Menschen klar gemacht, dass er allen Ungehorsam rächen und vergelten will. Und deshalb muss er es tun. Er kann ja gar nicht anders, denn er ist gerecht. Es macht sein Wesen aus, dass er die Bosheit unerbittlich bestraft. Wisst ihr, Gott ist allmächtig, aber eins kann er nicht, er kann sich selbst nicht untreu werden. Und deshalb muss er richten, wenn er von sich selbst sagt, dass er gerecht ist. Und das ist ein Punkt, der in seiner Ernsthaftigkeit oft nicht erkannt wird. Ja, so schlimm kann es jetzt auch nicht sein mit meinen Sünden, es ist ja niemand wirklich zu Schaden gekommen und meine Gedanken, die kennt ja sowieso keiner. Ganz so, wie es in diesem unsäglichen Karnevalslied so gefährlich verniedlichend heißt, wir sind alle kleine Sünderlein. Es war immer so, der Herr wird uns das schon verzeihen, es war immer so. Nein, eben gerade nicht. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der eine sehr gerade Linie fährt und absolut keine Sünde, und sei sie in den Augen der Menschen auch noch so klein, duldet. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott das Recht herbeiführt, dass er das Recht umsetzt. Aber darüber hinaus bedeutet Gerechtigkeit auch, dass Gott die Rechtfertigung herbeiführt. Wenn jemand Gerechtigkeit erlebt hat, so ist er danach gerechtfertigt. Und was jetzt da so ein bisschen trocken daherkommt, was vielleicht auch schwer verständlich ist, weil ich es nicht besser ausdrücken kann, das führt uns in Tat und Wahrheit mitten in das Herz Gottes. Diese Rechtfertigung, das kann nur Gott uns zusprechen. Es ist ganz alleine sein Tun. Wir können hier absolut nichts beitragen. Es ist reine und unverdiente Gnade. Und diese Rechtfertigung, die hat einen Namen: Jesus Christus. In ihm vollzieht sich dieses Wunder, das wir letztendlich ja nie ganz erfassen können, nämlich dass Gott Recht und Barmherzigkeit gleichzeitig an uns übt. Ja, Gott bleibt gerecht und straft uns so, wie wir es verdient haben. Und die Strafe, die ist unerbittlich. Die Strafe ist nämlich der Tod. Aber diese Strafe müssen wir nicht selbst tragen, sondern Gottes Sohn trägt sie für uns. In ganz unverdienter Weise erfahren wir somit Gottes unermessliche Liebe und Barmherzigkeit, und so dürfen wir immer als seine geliebten Kinder durch die Beziehung und in der Beziehung mit Jesus leben, so wie es Paulus auch im Römer 8 in Versen 1 und 2 bestätigt. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht, in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Geist der Sünde und des Todes. Und das, liebe Geschwister, das ist die allerbeste Klugheit, über die man sich rühmen kann. Dass Gott der Herr ist, ihn zu kennen, dass er Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden und uns durch das Opfer seines Sohnes Jesus Christus rechtfertigt. Amen. Wer diese Klugheit besitzt, beziehungsweise sie von Gott durch den Heiligen Geist geschenkt bekommt, dem wird sein Leben gelingen. Selbst wenn es nach menschlichen Maßstäben völlig schräg und erbärmlich verläuft. Gott schenkt dieses Klugsein allen, die ihn darum bitten, und gerade auch den Schwächeren und den Unvermögenden. Wer sich also der Glaubensklugheit rühmt, und das ist ja der einzige rechte Grund, sich zu rühmen, der rühmt sich zugleich auch seiner Schwäche und seines eigenen Unvermögens. Gott ist es ja, der alles tut und schafft, nicht wir sind es. Gott ist es, der unser Leben durch die Rechtfertigung in Jesus Christus eine Wende hin zum Guten gibt. Gott schafft das alles. Und er allein ist zu rühmen. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus auch im 2. Korintherbrief: Ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, das passiert mir relativ schnell, wenn ich mich auf mich alleine verlasse, wenn ich mir meiner Schwachheit und meines Unvermögens und meiner Bedürftigkeit bewusst werde, ja dann kann er stark werden in mir. Wer klug ist und durch das Wort Gott kennt, Wer sich im Glauben an Jesus hält, wer sich nichts auf seine Weisheit, Stärke und Reichtum einbildet, sondern sich selbst nur seiner Schwachheit rühmt und sich somit ganz in die Hand Gottes gibt, dem wird sein Leben gelingen, auch wenn äußerlich alles fällt und es wird alles fallen, früh oder später. Den Weisen wird sein Gedächtnis irgendwann einmal verlassen. Dem vitalen Sportler werden die Kräfte einmal schwinden. Der von Gesundheit strotzen, der wird einmal schwach werden und krank werden. Und der Reiche wird einmal an einem Punkt ankommen, an dem er erkennt, dass das wirklich Wesentliche nicht mit Geld zu bezahlen ist. Und er seinen Reichtum irgendwann ohnehin zurücklassen muss. Wisst ihr, das alles, das ist nicht von Dauer. Nichts dauert ewig. Das ist alles vergänglich. Aber der Ruhm, Gott zu kennen, der bleibt in Ewigkeit. Auch oder gerade in der allergrößten Schwachheit bleibt dieser Ruhm bestehen, sogar in der Todesstunde. Der Ruhm, dass Gottes Barmherzigkeit seine Liebe über uns triumphiert, weil uns Gott durch Jesus Christus vergeben und uns dadurch gerechtfertigt hat, dieser Ruhm, der wird nie vergehen. Der hat auf ewig Bestand und darüber dürfen wir uns freuen. Dessen sollen wir uns rühmen. Und ja, darauf sollen und dürfen wir stolz sein. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Amen.